Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu dieser Folge Maximum Beachvolleyball. In dieser Folge soll wieder ein Gast im Mittelpunkt stehen und das ist diesmal Martin Ermakorra. Der Österreicher ist 27 Jahre alt und nunmehr seit 2015 mit seinem Partner Moritz Pristaus auf der World Tour zu Hause. Mit ihm wollen wir heute über folgende Themen reden. Den neuen Beachvolley Pro Tour Kalender, die neue Trainingssituation in Österreich, seine vergangene Saison 2021 inklusive Continental Cup, Verletzung und verschiedene Ergebnisse. Wie immer auch seine Anfänge vom Beachvolleyball, seine Beziehung zu seinem Partner und seine Beziehung zum Turnier in Wien. In diesem Sinne viel Spaß mit der Episode.
German fans in there, loving this atmosphere. And the German fans are on their feet.
Hallo Martin, schön, dass du Zeit gefunden hast.
Hallo, grüß dich, hi.
Wie geht's dir? Und sag uns vielleicht kurz, wo du gerade aufnimmst und auch in was für einer besonderen Situation ihr jetzt gerade dort in Österreich wieder seid.
Also mir geht's sehr gut, danke. Ich bin in Wien, wo ich seit 7 Jahren lebe auch. Und ja, wir sind seit Montag wieder im Lockdown für alle, also auch für Geimpfte. Wir dürfen trotzdem normal trainieren. Also die Auswirkungen auf unser Leben sind jetzt nicht sonderlich groß, aber naja, ich komme schneller zum Training, weil weniger los ist. Aber ja, es sind natürlich doch für viele Leute große Einschränkungen.
Ja, das hoffen wir, dass das uns hier erspart bleibt, aber es schien ja keine andere Möglichkeit zu geben. Das wollen wir aber nun wirklich nicht als Thema nehmen. Du sagst, ihr könnt ganz normal trainieren. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wie denn allgemein die Trainingsbedingungen dort vor Ort für euch sind.
Wir haben den Nationalteamstützpunkt in Wien. Also es ist, sagen wir mal, so wie der Stützpunkt bei euch in Hamburg, nur dass wir in Österreich eigentlich nur einen richtig großen haben. Es gibt zwar noch einen in Klagenfurt, wo ein paar andere Teams trainieren, aber eben wenn du Nationalteam sein willst, musst du auch nach Wien kommen. Deswegen, das war auch der Grund, warum ich da vor 7 Jahren nach Wien gezogen bin. Wir trainieren dort in der Beachhalle haben dort unsere Balltrainings. Jetzt komme ich gerade direkt vom Krafttraining. Und haben eben vor 3 Wochen wieder mit dem Ball begonnen.
Seid ihr denn jetzt auch betroffen von möglichen Trainerwechseln, die da stattgefunden haben?
Ja, also es ist noch nicht so richtig offiziell, aber es weiß eh schon jeder und Clemens hat es auch in seinem Podcast oder schon ausgeplaudert. Also Martin Oleniak ist jetzt unser Head Coach, mit dem arbeiten wir jetzt seit Anfang November und ist richtig cool, also uns taugt es ja.
Der ist dann auch da direkt irgendwie für euch zuständig jetzt?
Genau, es wird dann noch ein zweiter Trainer kommen, es werden dann 2 Trainer für 4 Teams sein. Das ist aber noch nicht offiziell, beziehungsweise kann ich jetzt da noch nichts sagen, aber der wird vermutlich ab Mitte Dezember dazu stoßen.
Okay, da sind wir also sehr gespannt. Und sag nochmal ganz kurz, welche Teams da jetzt gerade noch bei euch mit dabei sind am Stützpunkt?
Also das neue Team Horst Hörl, Seidel-Waller und Baskario Kleitner, die 2 Jungen. Also der Laurenz Kleitner, der letzte mit dem Hörlig spielt und der Baskario Baul kommt aus Klagenfurt und ist jetzt neu am Stützpunkt dabei. Also diese 4 Teams.
Ja, spannend. Das klingt ja dann auch nach einer Trainingsgruppe, mit der man ganz gut arbeiten kann. So.
Man macht Bock, also gutes Niveau. Ich meine, jetzt am Anfang ist noch nicht sehr relevant, weil wir sowieso nichts Spielmäßiges machen und da jeder eher auf seine eigenen Bewegungen schaut, aber trotzdem ist ein guter Vibe und ich glaube, die Konkurrenz ist auch groß und das pusht dann natürlich einen.
Wie ist denn das bei euch oder bei dir generell? Bist du auch in sowas wie der Sportfördergruppe oder wo kriegst du deine Kohle her, während du da trainierst?
Ich bin seit mittlerweile 4 Jahren beim Bundesheer, also Bundeswehr bei euch. Da haben wir am Anfang einen 3-Jahres-Vertrag bekommen und der wird jetzt je nach Leistung jährlich verlängert oder auch nicht. Wir haben das Glück gehabt, dass wir wieder um 1 Jahr verlängert worden sind. Und also das ist ähnlich wie in Deutschland. Und auch ohne diesen Fördersystemen, glaube ich, wird es sehr schwer gehen. Ist natürlich ein großer Bonus für für diejenigen, die drinnen sind, und die sind natürlich auch heiß begehrt, diese Plätze. Ja, also können wir uns sehr glücklich schätzen, dass wir da dabei sind.
Trainiert ihr denn jetzt gerade, also jetzt gerade seid ihr da in der Beachhalle, ist es denn normalerweise so, dass ihr jetzt bald irgendwie abhauen würdet ins Warme und dann auch um draußen zu trainieren?
Ja, die Jahre davor sind wir meistens kurz vor Weihnachten zum ersten Mal rausgeflogen, des Öfteren nach Teneriffa. Die Info, die wir jetzt haben, ist, dass wir mal vor Weihnachten nicht wegfliegen werden, sondern in Ruhe hier in Wien arbeiten werden, also in der Beachhalle noch. Es wird eh spannend, weil wir spielen am 5. Januar das King of the Court Final in Doha und so viel Freiluftvorbereitung wird da nicht sein. Also ja, aber wir bereiten uns da jetzt nicht speziell drauf vor, sondern sagen, wir nehmen das jetzt einfach mit.
Okay, aber ihr fahrt jetzt vor Weihnachten nicht wegen der Corona-Situation oder einfach aus der Trainingssituation?
Na, einfach generell, um jetzt mal hier in Ruhe mit uns an den Trainer zu gewöhnen, der Trainer, dass der uns kennenlernt jetzt. Und eben bis der zweite der Trainer dazustoßt, ist es, glaube ich, leichter, dass wir hier jetzt mal hier bleiben und so in Ruhe arbeiten können. Aber ich denke schon, dass wir dann im Frühjahr oder Jänner, Februar schon auf Trainingslager fliegen werden. Aber darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, wohin und wann.
Okay, na, dann kommen wir gleich eine gute Überleitung zur weiteren Saisonplanung. Gestern wurde ja der Kalender der Pro Tour veröffentlicht, beziehungsweise der vorläufige. Ist es so, dass ihr den auch erst bekommt, wenn der öffentlich gemacht wird?
Ja, also das war Ende Oktober, nein, Ende September hatten wir einen Call mit von der Players Association aus mit Volleyball World, und da wurde so ein, ja, es war nicht mal ein Kalender, aber da wurden so ein paar Turniere aufgelistet, die stattfinden könnten. Und da hat es geheißen, dass der Kalender Ende Oktober rauskommt. Jetzt haben wir Mitte November und auch gestern haben wir lang drauf gewartet, und das, was da rauskommen ist, ja, will ich jetzt nicht als Kalender bezeichnen, sondern ist eigentlich ein Witz. Und ja, also da muss ich noch einiges ändern, weil wenn der wirklich so durchgezogen wird, dann ist das irgendwie das Ende für ganz viele Teams.
Also es geht ja da wahrscheinlich gerade darum, dass so im Bereich April bis Oktober keine von diesen Challenger-Turnieren angesetzt sind. Also das würde euch ja höchstwahrscheinlich betreffen, ne? Höchstwahrscheinlich sage ich, weil auch es, also weißt du schon, nach welchen Punkten und nach welcher Rangliste diese Turniere besetzt werden?
Eben, das sind solche Informationen, von denen wir noch absolut nichts gehört haben oder die an uns herangetragen wurden. Und das ist schon irgendwie eigentlich sehr wichtig zu wissen, wie komme ich in das Turnier rein, wie findet da der Wechsel statt. Aber entweder sie haben selber noch keine Lösung oder es wird einfach dann erst im letzten Moment an uns übermittelt, so wie jetzt der Kalender. Es ist immer so, dass wir dann ein bisschen vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Dann rumort es ordentlich in der Players-Gruppe auf WhatsApp. Und jeder regt sich drüber auf und sagt, das kann es eigentlich nicht sein. Und dann haben wir heute so ein Schreiben vom CEO von Volleyball World bekommen, ja, dass es nur der vorläufige ist und dass ja eigentlich die Anzahl der Turniere auf Pre-Corona-Niveau wieder ist, was ja eigentlich nicht stimmt, weil der Großteil der Turniere, die jetzt veröffentlicht worden sind, sind nur für Elite 16 und das ist ja nur für 15 Teams, sage ich mal.
Ja, und wäre das jetzt normalerweise so schon ein Zeitpunkt, wo ihr schon anfangen würdet, irgendwie die Saison weiter zu planen? Also ist das dahingehend auch wichtig?
Ja, sicher. Also ich meine, jetzt so lange Vorbereitungen haben wir eigentlich nie. Und es wäre jetzt schon gut zu wissen, mal eine grobe Planung zu machen, okay, wo setze ich Peaks, wie können wir die Reisen auch planen, welche Turniere nehmen wir am Stück mit, wo machen wir Pausen? Aber ja, ist ein bisschen schwierig jetzt und noch eben, also es kommt noch dazu, dass wir jetzt den neuen Trainer haben, deswegen ist das jetzt auch für uns neu, wie wir das jetzt angehen, und wenn wir dann noch dazu aber auf den Turnierkalender so lange warten müssen, macht das die Sache nicht unbedingt leichter. Weil
nicht wirklich.
Da wird sich definitiv noch was ändern müssen, weil mit dem Kalender, den wir da jetzt vor die Nase gekriegt haben, mit dem kann man nicht arbeiten.
Ist es denn so, ich weiß von den deutschen Teams, dass sie größtenteils auch selber dafür verantwortlich sind, denn ihre Reisen zu planen und auch zu buchen etc. Ist es bei euch eigentlich auch so?
Ja, also wir sind so eigenständige Unternehmen, kann man sagen, die eigentlich ja, 99% erledigen müssen. Also wir bekommen zwar eine gewisse Unterstützung vom Verband, aber der Großteil bleibt doch an uns hängen. Und ja, ich finde, das zeichnet aber auch Beachvolleyball oder macht den Unterschied zu Hallenvolleyball ein bisschen aus, dass du nicht nur sportliche Fähigkeiten mitbringen musst, sondern einfach auch organisatorisch oder jetzt im Managementbereich, sage ich mal. Vor allem gerade am Anfang.
Ja. Ja, sehr spannend. Das macht es ja dann auch nicht unbedingt einfacher, wenn man immer länger warten muss, bis man da mal irgendwas machen kann. Oder man ein Visum beantragen kann oder sowas. Das gehört ja auch alles noch dazu. Ja. China steht ja auch ein paar Mal auf der Liste. Da muss man ja eigentlich immer früh dabei sein. Was ich nicht gefunden habe auf der Liste, war Wien.
Ja, habe ich auch nicht gesehen. Ich hoffe schwer, dass es noch dazukommt.
Ja, das hoffen wahrscheinlich viele.
Also ich habe leider keine Informationen, also ich weiß jetzt da auch nichts genaueres, aber also ich denke, dass von beiden Seiten das Interesse groß sein wird oder sein muss, dass dieses Turnier stattfindet, weil das ist das beste Turnier der Welt. Ich glaube, da sind wir uns beide einig und das wäre schon sehr traurig, wenn es wegfallen wird.
Ja, da werden wir nachher auch noch mal ein bisschen genauer drauf zu sprechen kommen, wenn wir noch die Zeit haben auf Wien. Da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Aber ich würde gerne erstmal generell auf eure vergangene Saison schauen. Wenn du da jetzt drauf zurückblickst, auf die Saison 2021, ist ja relativ irgendwie viel passiert. Wie fällt dein Gesamtfazit aus, wenn man sowas überhaupt ziehen kann?
Sehr schwierig. War auch irgendwie sehr schnell vorbei. Also viel gespielt haben wir ja nicht, weil es war, glaube ich, Doha, Cancun, Start, dann die Olympia-Quali, also mit dem Continental-Cup und dann Wien. Und Wien zähle ich eigentlich auch nicht, weil da war der Antritt dann auch ja, sehr, sehr schnell wieder vorbei aufgrund des Unfalls, den ich davor hatte. Also es war eine sehr schwierige Saison. Und deswegen hoffe ich umso mehr, dass das nächstes Jahr besser läuft.
Gibt's denn da, gut, vielleicht gucken wir erstmal kurz auf deine Verletzung, die du hattest, was auch immer du oder wie viel du darüber erzählen möchtest, was da passiert ist und vor allem, wie denn der Weg zurück eigentlich aussah, weil dann kam ja auch relativ schnell wieder der eigentliche Höhepunkt dann, wenn man vorher drauf geguckt hätte mit Wien.
Ja, also es war ja so, ich habe mir zuerst schon im Mai, das war direkt nach Cancun in der ersten Phase vom zweiten Phase vom Continental-Cup im Halbfinale gegen die Schweiz zwei Bänder im Sprunggelenk gerissen. Das war schon mal natürlich alles andere als optimal, weil mitten während der Olympia-Quali willst du nicht sowas haben. Das ja, ging dann zum Glück relativ schnell, also habe auch alles dafür getan mit meinen Physio-Jungs, um da wieder zurückzukommen. Und ich glaube, einen Monat später war es auch dann wieder soweit und wir konnten ja dann auch das Finale in Den Haag spielen, wo wir dann gegen Adi und Mirko ausgeschieden sind. Oder Mirko und Marco eigentlich, weil gegen Adi und Mirko haben wir gewonnen.
Ja.
Und ja, das war eines, glaube ich, der besten Spiele von Marco ever, das er dort gehabt hat und sind auch da verdient weitergekommen und haben sich dann einen Spot geholt. Ja, und dann gerade wie dann irgendwie wieder das alles gelaufen ist und wir mitten in der Vorbereitung auf die EM waren, das war dann zwei Wochen davor, Anfang August, war ich am Weg zur Physiotherapie und wurde dann mit 100 km/h von hinten ins stehende Auto abgeschossen. Und also konnte nichts dafür, bin selber gestanden, mitten auf der Landstraße und ich musste stehen bleiben, weil das Auto vor mir stehen geblieben ist und die hinter mir hat nicht geschaut oder war abgelenkt und ist einfach mit Vollgas, ohne zu bremsen, mir hinten reingeschossen. Und ja, ich bin ausgestiegen, habe mir gedacht, mühsam, aber zum Glück habe ich nichts und die Symptome kamen dann erst so mit ein paar Tagen Abstand.
Was war denn das? Also so typisch Schleudertrauma, Gehirnerschütterung, diese
Symptome? Ja, genau. Also ich hatte Gehirnerschütterung, dann nach eben ein, zwei Tagen kamen so Probleme im Nacken, aber das waren alles Sachen, die man irgendwie gut physiotherapeutisch behandeln konnte. Was das Hauptproblem war, dass mein Sehnerv beeinträchtigt war und ich so Probleme hatte, mich dann beispielsweise auf den Ball zu fokussieren. Oder immer wenn meine Augen gezielt irgendwas über längere Zeit ansteuern mussten oder anfokussieren, ist mir so schwindelig geworden und das ist beim Volleyball dann natürlich tragisch. Vor allem in der Annahme hatte ich so Probleme, eben den Ball über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Und ja, war dann sehr schwierig, vor allem im Unterschied zur vorigen Verletzung, weil hierbei hat der Arzt gesagt, ja, leg dich ins dunkle Zimmer und mach nichts. Und das ist ja mal, wenn man jetzt krank ist oder so, dann haut man sich ins Bett und schaut Netflix ohne Ende, aber so war es wirklich so, mach nichts. Und das ist für 2 Stunden mal okay, aber wenn das dann über Wochen geht, und das ging ja dann über fast 2 Wochen, war es halt alles andere als eine optimale Vorbereitung und auch irgendwie nicht leicht, weil wenn du das Beste, was du tun kannst, eben nichts tun ist, ist es sehr schwierig. Und nichtsdestotrotz ging dann das Abschlusstraining am Tag davor eigentlich, also ich habe es dann einmal am Sonntag probiert vor dem Turnier, da ging es gar nicht, und dann noch am Dienstag, da ging es so, dass ich gesagt habe, okay, es reicht mir, ich möchte es probieren. Ja, und im Stadion war es dann doch noch mal anders, weil es waren einfach so viele Eindrücke. Es war ja erstmalig auch mit Flutlichtspielen und mit diesen ganzen LED-Banden. Und ja. Ich glaube, wenn man da jetzt nicht beeinträchtigt war, war es schon viel, was da an Lichtern und LEDs geleuchtet hat. Und auf einen, also viele Eindrücke, die auf einen eingeprasselt sind. Und ja, es war dann leider jedes Mal so, also das erste Spiel gegen Belgien habe ich mal so gebraucht, um reinzukommen. Und im zweiten Spiel war es jedes Mal so, Mitte vom Satz und aus. Und das war dann ja ein bisschen deprimierend, weil ich absolut nichts machen konnte. Und ja, sehr schade, weil ich liebe dieses Turnier und tut dann umso mehr weh, natürlich, wenn man dort dann nicht performen kann.
Na gut, das ist natürlich auch so das absolute Gegenteil von leg dich ins Bett und mach nichts, dieses Turnier. Also da ja. Wirklich, hast du ja selber schon gesagt, das Flutlicht und die Leute und die Lautstärke alleine, das ist vielleicht auch dann nicht die beste Therapie. Ja, aber also angemerkt hat man es dir auf jeden Fall nicht direkt auf dem Feld. Ihr wart aber auch nicht die einzigen bei diesem Turnier, das einzige österreichische Team, was diesem Turnier nicht zu seiner Leistung gefunden hat. Kannst du dazu irgendwie was sagen? Also das war ja irgendwie offensichtlich, dass das auch selbst für die Nicht-Beeinträchtigten ein bisschen zu viel war da in diesem neuen Stadion mit den Leuten.
Ich muss ehrlich gestehen, also ich habe da keinen Einblick jetzt zu den anderen Teams gehabt, weil ich so sehr mit meinen eigenen Problemen da beschäftigt war, dass ich da jetzt wenig Insights habe, was bei denen los war oder was da die Gründe waren. Aber kann nur mal mutmaßen. Also Xandi und Christoph, die hatten schwere Gegner in der Gruppe. Ich glaube, die haben ja gegen Holland und ich weiß nicht, gegen wen noch spielt. Clemens und Alex, das war, glaube ich, mit dem Abschiedsturnier ja sehr schwierig, da irgendwie bei sich zu bleiben und da dann zu performen. Und ja, ich glaube, das war aber dann vom Ergebnis her einfach bei denen beiden egal, weil die sind danach genauso gefeiert worden und hatten einen schönen Abschied. Und bei Robin und Phil habe ich eigentlich gar nichts gesehen, also da kann ich nichts
sagen. Sehr gut. Vielleicht, du hast es gerade eben schon anklingen lassen, kannst du uns aber nochmal erklären, warum das für dich das beste Beachvolleyball-Turnier der Welt ist. Du hast ja nun schon wirklich einige gesehen in deiner Karriere.
Ja, es war, also das Turnier, das jetzt in Wien ist, hat ja früher in Klagenfurt stattgefunden. Und dort war ich schon des Öfteren einfach als Fan dort und ist so eine spezielle Atmosphäre dort und man kommt dort rein und jeder, der Großteil, der im Stadion sitzt, ist ein Teil von dieser Stimmung, die dort abgeht. Also man ist als Zuschauer so aktiv dabei und ein Teil von diesen Moves, die extra für das Event kreiert wurden von den DJs und von den Entertainern. Also das ist wirklich, auch als Zuschauer habe ich das als bestes Sporterlebnis einfach wahrgenommen. Und ja, wie ich dann dort zum ersten Mal gespielt habe, eben im letzten Jahr, wo es dort stattgefunden hat, das war so ein Kindertraum, der dort in Erfüllung gegangen ist. Und ja, wie es dann ein Jahr 2017 nach Wien übersiedelt ist, war es auch bombastisch, weil es einfach noch mal viel größer war. 2017 war ja dann die WM, wo, glaube ich, 10.000 Zuschauer waren und da stehst du in dem Stadion, es ist so laut. Also man schreit sich unten an, weil man sich sonst nicht anders irgendwie versteht. Und das Coole ist einfach, die Leute gehen so mit, egal was für einen Punkt du machst, ob das jetzt ein Line-Shot ist, den du schon tausendmal gespielt hast, oder auch der 3-Meter-Schlag, das ist, wird von denen gleich aufgenommen. Und die sind sehr dankbar. Und wenn wir genießen es sehr, vor dem Publikum zu spielen, und wenn du da eben denen ein bisschen was gibst, kriegst du so viel mehr zurück, und das pusht mich oder uns extrem. Also man sieht es ja auch bei den letzten drei Weltmeisterschaften, dass immer das Heimteam bis ins Finale gekommen ist. Und das zeigt, glaube ich, schon sehr viel auch über das Heimpublikum aus. Und genau dieses Gefühl haben wir halt gefühlt jedes Jahr bei diesem Heimturnier, dass wir zwar noch nie ins Finale gekommen sind, aber das kommt schon noch.
Ja, wenn dann wieder, spätestens wenn wieder WM ist in Wien.
Genau.
Die Saison ging allerdings für euch nicht in Österreich los, sondern gut, erstmal in Doha, aber dann auch in Mexiko im Hub, was jetzt gerade, also für mich zumindest, mir unglaublich lange hervorkommt, dass das war. Also das ist immer, ist sehr fremd irgendwie gefühlt. Aber da habt ihr auch ein relativ gutes Ergebnis gemacht, oder auch eigentlich mehrere gute Ergebnisse, aber eben in dieser merkwürdigen Atmosphäre und ohne Zuschauer und ohne Fans. Erinnerst du dich noch daran, obwohl es jetzt schon so lange her ist, und war das trotzdem ja, genauso hochzuhängen wie in anderen Erfolg?
Na, also das war ja 4. Platz beim 4-Stand, wo wirklich alle Teams dort waren. Also 5-Stand gibt es ja, hat es ja keine mehr gegeben, deswegen war das eigentlich unser bestes Resultat, das wir jemals gemacht haben, und war schon beeindruckend, weil es ja doch erst dann unser zweites Turnier war, nach einer längeren Pause, und wir reihenweise sehr gute Teams geschlagen haben. Also wir hatten in der Gruppe Berosic-Schweiner, die gerade das Turnier davor gewonnen haben in Doha, und Carambula Rossi haben die Gruppe gewonnen und dann gegen Nils und Lars im Achtelfinale gewonnen. Dann gegen Samoylov Smedens im Viertelfinale, und ja, dann waren bei mir leider die Akkus ein bisschen leer. Also wir hatten dann am gleichen Tag einfach noch das Semifinale am Abend gegen Sharif und Ahmed. Und ja, obwohl wir davor, glaube ich, gegen die Jungs eine ausgeglichene Bilanz hatten, waren die da sehr stark. Und man hat ja auch gesehen, die waren bei allen drei Turnieren im Finale, haben dann das dritte auch gewonnen. Und ja, haben uns dann leider nicht mit der Bronzemedaille gegen Berosic-Schweiner belohnen können. Aber das war einfach ein irres Turnier für uns und auch so eine Bestätigung, okay, jetzt haben wir das mal gezeigt, wo wir eigentlich hingehören. Und ja, aufgrund von vieler oder schon besprochener Faktoren wurde es dann immer schwieriger, das dann im Laufe der Saison auch zu zeigen.
Aber hat man das denn auch dann vor Ort gemerkt, so, dass das irgendwie ein geiler Erfolg ist, oder war das trotzdem komisch, weil da, also du bist in dieser Bubble da, es war ja, glaube ich, auch das zweite, ne, das zweite Turnier. Ist das denn trotzdem, kann man das so schon da vor Ort mitkriegen?
Ja, natürlich ist es anders. So ganz ohne Zuschauer, aber es war trotzdem dieses Setup dort so unglaublich, mit mitten am Meer, weißer Sandstrand und direkt daneben. Also wenn du scharf diagonal geschlagen hast, ist der Ball ins Meer gerollt. Und das war schon eine spezielle Atmosphäre. Und wir waren ja wirklich über 2 Wochen dort. Ich sage jetzt nicht eingesperrt, aber in dieser Bubble, wo es uns gut ging. Also die haben das toll aufgebaut. Da hat uns eigentlich an nichts gefehlt. Und ja, ich glaube, natürlich wäre es schön, so einen sportlichen Erfolg mit Fans zu feiern, aber für uns war der trotzdem extrem hoch anzuordnen.
Gut, euch ging's gut, aber es hat ja auch genug gekostet, da die Zimmer, so nach dem, was ich so gehört habe. Das kann man dann nochmal in den Cancun-Hub-Folgen nochmal nachhören. Lass uns nochmal ein bisschen weiter zurückgehen. So. Ja, erzähl erstmal.
Wir haben bis heute das Geld nicht zurückbekommen. Also wir mussten beim Einchecken, wir hatten noch einen Physio mit, und wir zwei eben, also Moritz und ich, und dann war beim Check-in schon mal, wir waren eben 2 Wochen dort, alle 2 Wochen gleich am Anfang zahlen. Und das waren halt dann über 5.000 Euro mal, die ich da hinlegen musste mit der Kreditkarte. Und dadurch, dass wir dann beim ersten Turnier so weit gekommen sind, haben wir dann ja Geld, oder hätten wir eigentlich Geld zurückbekommen von der FAVB. Bis heute keinen Cent gesehen. Und schon, ich glaube, 5 Mails hin und her geschrieben, wo sie immer gesagt haben, ja, kommt schon noch. Und in der Players-Gruppe habe ich gelesen, also da bin ich bei weitem nicht der Einzige. Und das finde ich schon krass, wie da mit den Spielern umgegangen wird, weil das war April 2021 und jetzt haben wir Ende November. Also das, finde ich, gehört sich eigentlich nicht. Und eben, wie gesagt, es sind über 1.000 Euro, also es ist jetzt nicht, so 30 Euro von irgendeinem Shuttle, sondern da geht es halt schon um ein Stück Geld.
Ja, heftig. Das ist auf jeden Fall nicht die feine Art. Vor allem, wenn man jetzt großes Neues plant, sollte man wahrscheinlich all diese Dinge auch erstmal vom Tisch haben. Kurze Anmerkung, wir haben diese Folge am Dienstag aufgenommen, am Mittwochmorgen bekam Martin dann eine Mail von der FIVB. Er müsste seine ganzen Daten nochmal an die schicken, damit dann das Geld aus Cancun so schnell wie möglich auch überwiesen werden kann. Zitat von Martin Ermakorra dazu, das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Aber gut, lass uns erstmal trotzdem etwas oder deutlich weiter zurückgehen, weil das mache ich eigentlich immer und frage erstmal, wie bist du denn überhaupt zum Volleyball gekommen? Also du machst das ja nun schon auch einige Zeit und auch einige Zeit auf dem internationalen Level.
Recht naheliegend, weil mein Vater Hallenvolleyball gespielt hat, jetzt nie profimäßig, aber und er war auch dann bei dem Verein von meinem Heimatort dort im Management oder war da eben ein bisschen dabei und hat dann irgendwann mal gesagt, ja, geh mal mit zuschauen. Da hatte ich aber kein Interesse am Spiel an sich, sondern habe Verstecken unter den Tribünen gespielt mit ein paar Freunden. Und irgendwann hat er mich dann zum Training geschickt und war furchtbar, das erste Training, weil das war halt ein eingeschworenes Team. Ich bin da so als Quereinsteiger dazugekommen. Aber mit der Zeit dann haben immer mehr Freunde von mir eigentlich auch begonnen und dann war wirklich einfach so ein großer Freundeskreis, der einfach gemeinsam Volleyball gespielt hat. Und dann haben sich zum Schluss halt ein paar herauskristallisiert, vor allem in dem Jahrgang eben, die das wirklich profimäßig machen wollten. Also da spielen auch nach wie vor. Der Dusch Alexander spielt jetzt in Bulgarien. In letzte Saison in Italien auch kurz, statt dem Shoji als Zuspieler, also in der Serie A. Grundaller Niklas war auch bei Bühl jetzt lang in Deutschland, spielt jetzt in Frankreich. Und Hartaler Alex war bei Pepperdine in der Uni. Also da gab es ein paar, die sich da dann heraus entwickelt haben. Und das war cool.
In welchem Alter war das, wo du angefangen hast?
Mit 10.
Okay, also auch schon, ja. Ja, nicht ultra früh, aber so normales Alter, also nichts.
Ja, viel früher. U11 ist die unterste Altersklasse in Österreich, wo man jetzt dann Turniere spielen kann. Deswegen, so wie viele andere, habe ich früher Fußball gespielt, merkt man jetzt beim Baggerspiel, wo man irgendwie einen Fußkontakt dabei haben soll oder muss. Nicht, dass ich früher gespielt habe, aber ja. Also da kam dann der Wechsel irgendwann vom Fußball zu Volleyball und aufgrund der Größe, glaube ich, bin ich da auch besser aufgehoben.
Ja, das geht mir ganz genauso mit dem Fußball. Früher gespielt, aber jetzt sieht man da nicht mehr so viel von. Wann hast du dann irgendwie gemerkt, okay, das könnte hier auch was sein, was ich etwas professioneller machen kann oder leistungsmäßiger zumindest schon mal?
Ja, so mit 15, 16, also eigentlich recht früh, dass ich gesagt habe, du, das möchte ich probieren. Natürlich kann man sowas dann nie planen, weil es ja von vielen Faktoren abhängig ist, wie man da jetzt durch so eine Karriere kommt oder ob man da überhaupt hinkommt. Und also ich habe am Anfang schon sehr auf Hallenvolleyball gesetzt und habe es auch probiert. Habe aber dadurch, dass ich dann, wie ich da mein erstes Profi-Jahr hatte, da habe ich nicht viel gespielt, aber trotzdem durch die Vorbereitung konnte ich da nicht viel beachen, habe ich da gemerkt, das war nicht die richtige Entscheidung und mein Herz schlägt doch für Beachvolleyball und habe dann auch relativ schnell das Ganze beendet und bin dann schon nach Wien gezogen, weil ich gewusst habe, nein, Beachvolleyball ist das, was ich machen möchte.
Okay, und dann hast du auch die ganzen Beachstationen da durchlaufen in der Jugend?
Ja, also es war eben so, die Hallensaison ging bis April und von da weg haben wir dann gebeacht, nur wir hatten eben von dort, wo ich herkomme, nie so professionelles Beach-Training. Das gab es nie, wir sind einfach zocken gegangen. Aber ich habe eben die erste war die U18 EM und von dort weg dann U18 EM und U19 WM und so weiter bis zur, ich glaube, U22 EM, schon dann mit Moritz. Das war das Letzte, was ich gespielt habe.
Ja, und da hast du denn das erste Mal schon mit Moritz gespielt. Wann war das?
2015.
Und dann habt ihr direkt gemerkt, okay, lass mal auch vielleicht ein bisschen mehr zusammenspielen, oder wurde das für euch entschieden?
Na, wir haben uns 2014 zusammengetan, haben dann auch das erste Turnier, das war das höchste damals in Österreich, gleich gewonnen. Also es war ein guter Einstieg. Und ja, hatten dann jedes Jahr irgendwie so eine Weiterentwicklung. Also dann auch 2015 das erste World Tour Turnier, wo wir völlig überraschend, wir waren schon im Urlaub, nicht mal wussten, dass wir dort reinkommen. Dann hat uns irgendwie angerufen, hey, seid ihr in die Quali gerutscht? Dann sind wir halt so nach China geflogen und uns hätte da jemand beim Abschlusstraining sehen sollen, weil wir hatten beide wochenlang keinen Ball in der Hand und sind dann einfach nach China geflogen, ohne jegliche Expertise, ohne Trainer. Also es war schon sehr lustig und sind dort aber gleich Neunter geworden. Und das war dann irgendwie schon auch so ein Schritt, der uns dann gleich eben, oder den Einstieg in das Profileben dann brutal viel gebracht hat, weil der 9. Platz war dann extrem viel wert im Hinblick dann auf die nächste Saison, um da bei Turnieren wieder reinzukommen.
Und hast du oder seid ihr da zusammen auch mit irgendwelchen Zielen? Das hört sich jetzt eher so zufällig an, aber wie haben sich so die Ziele weiterentwickelt? Was ist es heute? Was war es vielleicht damals? War es, also es gibt ja so Leute, die sagen, okay, ich will nur Profi-Beachvolleyball spielen, und es gibt Leute, ich will unbedingt den Olympiasieg holen. Wo bist du in diesem Spektrum?
Ja, also Olympiasieg zu holen, das ist so ein hohes Ziel. Also wenn man sich das jetzt irgendwie als so total auf das versteift, glaube ich, das gelingt einfach nur den absolut wenigsten. Deswegen habe ich mir jetzt einmal als oberstes Ziel gesetzt, dass wir in Paris bei der Olympiade mal dabei sind. Das ist schon in unserem Sport einfach schwer genug, überhaupt dorthin zu kommen. Und das haben wir jetzt eben die letzten Jahre gesehen, was es überhaupt bedeutet, so eine volle Olympia-Quali zu spielen. Ich meine, sie war ja unterbrochen dann wegen Corona, aber ich glaube, das hat uns viel gebracht, das jetzt mal einmal zu erleben. Wir waren ja dann doch eigentlich recht nah dran. Aber also ich bin zuversichtlich, dass wir das 2024 dann schaffen werden.
Das ist euer gemeinsames ausgeschriebenes Ziel, oder ist es dein persönliches?
Nein, also das ist mal unser Teamziel, dass wir dorthin kommen. Und bis dorthin haben wir uns jetzt auch mal committed, dass wir gemeinsam weiterspielen. Ist ja doch nicht selbstverständlich, eben nach 7 Jahren vom Nachwuchslevel, dass man so lange zusammenbleibt, aber es passt nach wie vor sehr gut. Und ja, weil jeder entwickelt sich ja auch anders. Bei uns war es aber eben doch immer so, dass es auf einem halbwegs ähnlichen Niveau war und menschlich auch gut, sehr gut gepasst hat. Und ja, ich Moritz auch sehr dankbar bin, dass er da, wie ich mal passiert habe, auf mich gewartet hat. Und auch letztes Jahr war es dann nicht leicht mit so vielen Verletzungen. Aber ja, nach wie vor haben wir große gemeinsame Ziele und die wollen wir uns verwirklichen.
Das wäre jetzt auch direkt meine nächste Frage gewesen. Wie versteht ihr euch denn eigentlich? Seid ihr auch befreundet gut und verbringt ihr auch so Zeit miteinander? Oder ist das ein Work, so ein Arbeitsding?
Also früher war es wirklich so, dass wir abseits des Platzes auch sehr viel Zeit miteinander verbracht haben. Dadurch, dass wir jetzt doch beide auch Freundinnen haben oder in einer Beziehung sind schon länger, ja, will jetzt nicht sagen, dass es drunter leidet, aber haben sich die Prioritäten doch ein bisschen verschoben. Früher war das so, okay, was machst du nach dem Training noch? Gehen wir noch was essen? Was weiß ich, jetzt fährt jeder zu seiner Freundin nach Hause. Also es ist, wir sind nach wie vor befreundet und verstehen uns gut, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass man 24-7 aufeinander bicken muss, weil wir sehen uns ja doch fast jeden Tag, verbringen sonst auch sehr viele Tage und Wochen gemeinsam im Hotelzimmer. Und da ist man dann, glaube ich, doch auch mal um ein bisschen Abstand sehr froh.
Ja, ich glaube, da seid ihr nicht die Einzigen, die dann nach ein paar Jahren dann sagen, okay, komm, wir verbringen auch so schon genug Zeit miteinander. Ich habe was vorbereitet, beziehungsweise wir haben was vorbereitet, du ja auch schon. Meine neue Kategorie, die großen drei. Und zwar ist die heutige Kategorie davon die großen drei unangenehmsten Gegner, gegen die man einfach ungerne spielt. Ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht. Ich kann natürlich da eigentlich nicht so genau mitreden, weil ich gegen die alle noch nie gespielt habe. Aber ich habe mich einfach mal in die Lage versetzt, mein Niveau einmal um so und so viel Prozent hochzustufen, also meinen Spielstil gleich zu lassen, aber eben auf dieses Level einmal anzuheben und dann die Gedanken zu machen, gegen wen würde ich gerne spielen. Oder nicht gerne spielen, falsch rum, genau. Ich sage einfach, nicht gerne. Du hast alles richtig vorbereitet. Ich fange einfach mal an und genau, mit meinem Platz 3 quasi. Und das wäre in diesem Fall, weil ich generell in meinem Spielstil immer auf ein sehr stabiles Sideout angewiesen bin, weil egal mit wem ich spiele, immer einfach kein Break-Team, sondern immer über ein sehr stabiles Sideout und dann die ein, zwei Breaks, die es dann sind, am Ende kommen. Während die Nummer 3, gegen die ich ungern spiele, sind alle extrem guten Aufschläger. Da habe ich jetzt beispielsweise auf meiner Liste auch deinen Partner Moritz Pristhaus drauf stehen, aber auch jemand wie ein Evandro, die einfach einen extrem guten Topspin-Aufschlag haben und immer Druck machen. Und da habe ich einfach keine Lust drauf. Deswegen habe ich die so als Nummer 3. Beziehungsweise das Schlimmste wäre für mich ein Team, wo beide einfach so einen extrem guten Aufschlag haben. Da ist mir aber jetzt nicht direkt eins eingefallen.
Doppelhorst war so ein Team. Die hatten beide einen sehr giftigen Aufschlag. Also auch zu ihren besten Zeiten, wenn die den Aufschlag getroffen haben, dann war es ungut, gegen sie zu spielen. Und davon hat das Team auch sehr gelebt, beziehungsweise das war auch eine ihrer Waffen, die sie so stark gemacht haben. Also jetzt nur das ist jetzt spontan ein Team, das mir einfällt. Gibt es zwar nicht mehr, aber das war ein sehr servicestarkes Team.
Und da habe ich ja Glück, dass ja, ich ja nicht mehr gegen die spielen muss.
Ist lustig, ich habe noch nie gegen Doppelhorst gespielt und werde es auch nicht mehr. Also ja, es hat sich nie ergeben, natürlich im Training unzählige Male, aber im Turnier hat sich es nie ergeben und es ist ein bisschen schade leider.
Wirst du wohl auch denn jetzt nicht mehr. Okay, dann kannst du noch sagen, was du zu Evandro hattest und dann vielleicht auch deine Nummer drei raushauen.
Weil du eben Evandro erwähnt hast mit Service, also ich mag es auch nicht, wenn Team so brachial gut aufschlagen und Evandro ist halt ja meiner Meinung nach mit Abstand der beste Service-Spieler. Also wenn der das Service trifft, dann kannst du schon vorgehen eigentlich und abklatschen. Ist richtig ungut. Und lustigerweise, wir haben zweimal gegen Evandro gespielt, damals noch mit Andre, die zwei Turniere, bevor sie Weltmeister wurden. Und wir haben zweimal 2-0 gewonnen. Also das war... Wir haben es dann, entweder hat er es dann nicht so gut getroffen, aber also er hat sehr viele Fehler gemacht, hat uns natürlich auch Asse kassiert, aber wir haben den anderen einfach so gut gebreakt, dass wir da sein Service einfach dadurch ein bisschen entschärft haben.
Das ja. Muss dann die Devise auch sein, ne? Aber genau, er hat ja immer seine Phasen, wenn er die trifft, dann kannst du eigentlich tatsächlich direkt aufhören. Ja. Oder zum Glück ist das nicht immer der Fall, sonst wäre es unfair.
Ja. Ich habe es jetzt gar nicht gerankt. In Top 3, ich würde mal sagen, also ein Spieler zum Beispiel, gegen den ich jetzt nicht, oder ein Team, gegen die ich jetzt zum Beispiel letztes Jahr nicht sonderlich gern gespielt habe, waren Arman Helvig, die Schweden. Die haben da ein bisschen einen neuen Spielstil reingebracht und das war am Anfang schon, ist auch eine Challenge geblieben, gegen die zu spielen, weil es einfach extrem schwer ist, nicht nur sie zu breaken, sondern auch Sider zu spielen. Und das unterschätzt man eben immer, weil man immer so darauf fokussiert ist, sie zu breaken mit ihrem Jumpset und was weiß ich. Aber es ist auch extrem schwer, gegen sie selber zu spielen. Also das haben wir auch selber erfahren, weil sie einfach eine starke Block-Defense auch haben. Der Aufschlagsdruck ist jetzt nicht gewaltig gewesen, aber Block-Defense ist richtig gut. Also ich bin gespannt, was wir von denen noch sehen werden.
Ja, also die hatte ich kurz auch auf der Liste, aber habe dann gedacht, ach nee, das würde ich schon hinkriegen, gegen die zu spielen, aber habe es natürlich auch noch nie gemacht. Aber so gerade als Blocker ist es halt auch richtig kacke, dann im Break gegen die zu spielen. So. Also das kann ich schon verstehen, warum die auf deiner Liste drauf sind.
Ja, die Kunst ist einfach, dass man sich nicht von dem ablenken lässt und man ist so geneigt, da mitzuspringen. Aber zu 70% oder zu 80% kommt dann doch das Zuspiel. Und man darf sich von dem einfach nicht ablenken lassen, sondern muss schon früh raus zum Angreifer oder halt den Angreifer verfolgen. Sie spielen ja auch hinten im Sprung zu. Also das ist die Challenge, dass man da immer den Angreifer im Blick hat und den zweiten Ball einfach lasst. Also den kann er einschlagen. Und wenn er nah bei dir ist, dann kann man ja mal mitspringen. Aber ja, deswegen habe ich die jetzt spontan, also nicht spontan, aber jetzt mal auf die Liste mitgenommen. Ich habe letztes Jahr zweimal gegen sie gespielt, zweimal verloren und ja, deswegen ein unangenehmer Gegner.
Ist ja auch einfach fies, weil man, das kann man ja auch schwer trainieren, sowas. Da kannst ja, also du sagst ja, es gibt ja die Lösungen dafür, aber das macht man ja so selten, weil die meisten einfach gar nicht in der Lage sind, das so zu replizieren, was da gemacht wird. Deswegen, ja, schwer zu machen. Pass auf, meine Nummer 2 auf der Liste sind, jetzt habe ich hier auch 2 Beispiele wieder, das sind so richtig quirlige Abwehrspieler, wo du einfach weißt, ich muss den Shot jetzt direkt an die Linie setzen, sonst ist er halt einfach da, weil er das weiß. Und da habe ich jetzt auf der Liste Guto und auch in Ausnahmefällen letztes Jahr Flo Breer. Wenn der seine Vision angeschaltet hatte, dann habe ich den da teilweise auch solche Spiele machen sehen, wo einfach der Ball nicht runtergefallen ist. Und das finde ich dann schon immer extrem anstrengend, wenn ich weiß, scheiße, der Shot muss schon perfekt sein.
Also vor allem Guto ist meiner Meinung nach einer der besten Spieler in der Defense, vor allem weil der einfach so, der hat auch so eine Körperbeherrschung und ich glaube, wir haben 2017 bei der WM gegen sie gespielt, der schmeißt sich in die Bälle, auch in die geschlagenen Bälle so hinein, verteidigt dann oft mit der Brust auch und hat da so eine Ballbeherrschung und also das zeichnet den schon aus oder auch mit dem Fuß dann, also das stimmt, dass man da die Shots sehr gut setzen muss. An solche Spieler denke ich eigentlich jetzt nicht so, wenn ich jetzt an unangenehme Spieler denke, weil ich jetzt nicht wirklich schaue. Also mir ist das, ich bin jetzt nicht der Spieler, der extrem viel shottet. Und wenn, spiele ich ihn dann schnell einfach auf das, was ich wahrnehme. Sonst eher hoch drauf. Und ist mir jetzt egal, wo der jetzt im Feld umgeht.
Ja, das ist natürlich was ich einfach nicht machen kann. Das unterscheidet uns dann vielleicht. Genau, aber der Guto, der erinnert einen dann teilweise da auch bei den harten Bällen irgendwie eher an Hallenlibero, dass er versucht, irgendwie eine Fläche hinterm Ball zu kriegen, irgendein Spielbrett neu zu erfinden, was dann den Ball nach oben bringt. Also das ist schon krass anzusehen. Also das ist auf jeden Fall meine 2. Wie ist es bei dir?
Es war dann gar nicht so leicht, das so spielerisch wenn zu finden, wo ich sage, boah, gegen den mag ich gar nicht spielen. Weil du gesagt hast, auch persönlich, also zum Beispiel gegen Semenov zu spielen, ist echt, ja, manchmal eine Qual, weil er so, man muss aufpassen, dass man sich von seiner Lustlosigkeit da nicht anstecken lässt. Und manchmal habe ich einfach auch Mitleid mit seinem Partner, weil der den Leschukow so zur Sau macht und den das so spüren lässt. Also da ist so eine negative Stimmung an dem Feld, wenn man gegen ihn spielt. Und also ich habe es nur 2-mal erlebt, das war eben im Halbfinale bei der EM in Moskau, bei Heimturnieren oder wenn er gegen andere Russen spielt, ist er ganz anders. Da ist er total unterstützend und pusht sowohl sich als auch seinen Partner. Also er kann auch anders, aber prinzipiell, sagen wir, der Normalzustand ist wirklich immer so. Und wenn man weiß, was der für ein Talent hat, das ist schade, dass er nicht mehr draus macht.
Ja, hatte ich tatsächlich auch kurz drüber nachgedacht, einfach nicht spielerisch, sondern auch wirklich so aus diesen Gründen, dass da so eine komische Stimmung von drüben rüberkommt, auf die man dann vielleicht keine Lust hat. Aber er spielt ja trotzdem auch noch sehr gut Beachvolleyball, das ist ja das Problem dabei. Du musst ja trotzdem weiter dein Level spielen. So.
Na, er ist spielerisch ja, also sonst ist er nicht umsonst da ganz vorne dabei. Einer der Besten und vor allem auch im Block so gut, weil dadurch, dass der so groß ist, stellt sich dann auch immer beim Einschlagen zum Spaß vorne am Netz und probiert dich dann im Stand zu blocken, was halt dann denkst du so, ja, jetzt geh weg da. Er ist einfach ein guter Spieler, er hat ein super Ballgefühl, trotz seiner Größe eine Ballbeherrschung, auch wenn es oft sehr, sehr schlaksig aussieht, aber nein, ein sehr guter Spieler.
Ja, das also sieht man ja die ganze Zeit. Also kann ich den Leuten aber nur empfehlen. Ich habe so ein kleines Video zusammengeschnitten von Semenov bei den World Tour Finals. Da hat er sich ja nochmal extrem merkwürdig verhalten. Aus welchen Gründen auch immer, das wissen wir nicht. Aber es war auf jeden Fall ja interessant anzugucken, was da passiert ist. Meine Nummer eins ist vielleicht keine Überraschung, aber es wäre Anders Mohl. Und zwar aus verschiedenen Gründen, weil der einfach Ja, also viele Sachen vereint, die mir dann halt irgendwie auf die Nerven gehen würden. Also einmal allein seine Blocktechnik, dass ich nicht daran sehen kann, wo er hochspringt, wo er blockt, sondern da wird er viel mit dem Arm oder mit dem Schulterwinkel noch verändert oben und das ist einfach ja sehr, sehr schwierig zu sehen. Dann der Aufschlagdruck, der dazu kommt. Und das hatte ich jetzt auch von seinem Bruder so mitgekriegt. Der geht den da vor Ort in Norwegen auch immer auf die Nerven, weil er immer so ohne viel Aufwand einfach trotzdem noch besser ist als die anderen. Also irgendwie sieht das immer so aus, ja, er war gerade verletzt und 2 Wochen später ist er halt wieder da und macht aber, also das heißt nicht, dass er nichts dafür macht, aber er braucht einfach nicht so viel tun wie vielleicht andere, um auf diesem Level zu sein. So, und das ist dann auch anstrengend, wenn es so also effortless aussieht.
Ja, ist lustig, also das ist auch meine Nummer 1, weil das ist einfach eine Ausnahmeerscheinung und gerade jetzt im letzten Jahr immer, wenn man gedacht hat, ja, jetzt strugglen sie ein bisschen oder eben auch bei den Turnieren in Cancun. Jedes Mal, wenn man gedacht hat, da jetzt hat sie irgendwer, egal ob es dann die Blocks sind oder jetzt neuerdings auch in dem letzten Jahr Service, geht er zurück, haut dann plötzlich 3 Asse aus dem Nichts raus, wo er davor schon so herumgeht und komplett fertig ist. Und ja, über seine Blocks braucht man nicht reden. Also das ist sowas von outstanding und für jeden Spieler, da gibt es keinen auf der Welt unangenehm. Also da kann man auch noch so hoch sein, weil auch wenn er dann passiv blockt, der ist auch so hoch, dass er da immer gut dran ist und er ist so unglaublich stabil, ändert in der Luft gefühlt 10-mal die Richtung und hat auch so eine Körperbeherrschung, um die ich ihn so unglaublich beneide, weil das ist schwer, sowas anzutrainieren, was der für Gaben hat, weil auch dann sieht man dann allein nach dem Spiel mit den Backflips und so, jemand mit so einer Größe, das ja, ist nicht leicht. Aber wir reden ja nicht nur vom Block oder Service, sondern er ist auch einer der besten Zuspieler. Also das ist so butterweich alles und ja, beneidenswert.
Ja. Ja, es sind ja, wie du auch schon andeutest, nicht nur diese technischen Sachen, sondern auch, ich glaube, bei der EM haben sie kein einziges Spiel 2-0 gewonnen und waren eigentlich die ganze Zeit mit dem Rücken zur Wand und irgendwie gewinnen sie halt trotzdem die ganze Zeit, woran das dann auch liegen mag, obwohl es auch mal richtig eng wird. Und das, ja, das ist ja schon von sich aus unangenehm, wenn du halt nie dir sicher sein kannst, dass du sie jetzt mal im Sack hast, was ja auch jetzt die wenigsten irgendwie schon geschafft
haben. Im Finale auch sind 12-9 oder hinten. Und dann geht es zu 12 oder zu 13 aus, weil er dann zum Schluss einfach dann den Read hat oder, also es ist verrückt und immer wieder auch bemerkenswert, dem zuzuschauen. Und man kann sich da in allen Bereichen sehr viel abschauen. Und weil du sagst auch bei der EM, alle Spieler 2-1 gewonnen, man muss wissen, die sind direkt aus Tokio gekommen, haben ihren Lebenstraum gerade erreicht, sind die 3 Jahre davor schon Europameister geworden. Viele Teams haben dann die Europameisterschaft einfach ausgelassen, weil sie gesagt haben, das tun sie sich nicht an. Die kommen dahin und gewinnen das einfach zum 4. Mal in Folge. Also das ist mental auch so eine Mörderleistung, die nicht hoch genug einzuschätzen ist. Und ja, da ist ja auch kein Ende in Sicht, weil die sind ja beide noch so extrem jung. Ich wüsste jetzt nicht, was sie noch viel besser machen können. Also Christian kann vielleicht noch von oben zuspielen. Aber sonst sehe ich da jetzt in vielen Bereichen nicht so viel Verbesserungspotenzial. Also so, das Service vielleicht auch noch von Christian. Aber sonst sind die einfach in allen Bereichen so unglaublich gut aufgestellt und so konstant. Ja.
Ja. Man kann sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen, was sie da, also was für eine Leistung die da gebracht haben mit diesem, was du sagst, direkt aus Tokio. Der Christian, der hat ja fast im Stand geschlafen da. Die haben nichts mehr mitbekommen von dem, was um sie rum abging. Also die waren komplett auf Autopilot und haben das trotzdem irgendwie geschafft. Das war schon sehr, sehr krass. Und wo du es jetzt auch gerade sagst, was können die noch besser machen? Ich war ja letztens erst da und da habe ich auch mit Karmol gesprochen. Und der hat eben auch gesagt, der war so auch total konsterniert so ein bisschen, hat den Jedmund Berntsen das Training machen lassen da und hat so ein bisschen, habe ich ihn gefragt, was machst du denn eigentlich jetzt? Und er meinte, ja, ich muss mir jetzt erstmal Gedanken machen, was wir jetzt was machen wir jetzt nächstes Jahr, um die Spannung hochzuhalten, um noch auch was zu trainieren zu haben. Ich muss mir jetzt Aufgaben ausdenken, die Jungs hier lösen müssen, damit es auch noch weitergeht. Weil irgendwie haben wir jetzt alles gewonnen, aber das kann es ja nicht sein. Wir müssen uns jetzt Aufgaben überlegen. Und das macht ihn, glaube ich, auch zu so einem guten Trainer. Hat ja auch schon wieder so einen Trainer-Award genommen. Aber das, ja, mal gucken, was die sich da denn jetzt ausdenken. Ich weiß nicht, ob es Christians oberes Zuspiel ist.
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Martin, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber hier hat der Gast bei mir immer das letzte Wort. Ich will mich schon mal bei dir bedanken. Du kannst nochmal loswerden, was auch immer du loswerden willst oder auch nicht. Kannst auch Tschüss sagen. Aber ich verabschiede mich schon mal von dir und auch von den Zuhörern und sage bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Ja, also ich danke dir für die Einladung und ich wünsche uns allen, dass wir nächstes Jahr eine möglichst normale Beach-Saison, so wie wir sie bis zum Jahr 2019 kannten, wieder haben können mit vollen Stadien, mit hoffentlich vielen Turnieren, also Message on Volleyball World, dass die da auch einige Turniere ausrichten können auf allen verschiedensten Niveaus, weil davon lebt der Sport nicht nur ganz oben, sondern in allen, dass Turniere in allen Bereichen stattfinden und dass wir möglichst bald wieder zur Normalität zurückkehren können.